Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein politikwissenschaftliches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Und für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi. Ich bin Mitarbeiter an der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaft. Und mir zugeschaltet ist heute Michael Keding, Professor am Institut für Politikwissenschaft. Ich grüße Sie, Herr Keding.
Hallo, Grüße.
Sie sind Professor mit dem Schwerpunkt Europäische Integration und Europapolitik. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Ja, hallo alle nochmal. Mit welchen Fragen befassen wir uns? Letztendlich ist es völlig unabhängig von der Europapolitik. Das, womit wir uns in der Politikwissenschaft allgemein befassen, das sind die Fragen zu wer, wann, was, wie und warum gemacht oder getan hat. Und im europapolitischen Kontext heißt das dann ganz konkret, dass wir uns die Frage stellen, zum Beispiel, wer zur Wahl geht, warum er das tut oder warum er das nicht tut, wie er das tut, wann er das tut, oder aber auch, wir stellen uns die Frage, wann Mitgliedstaaten europäisches Recht umsetzen, wie sie das umsetzen, warum sie es nicht umsetzen oder wann sie es umsetzen. Das sind letztendlich Fragen, mit denen wir uns am Europalehrstuhl auseinandersetzen.
Zuletzt sind 2019 eine ziemlich große Menge an Personen gemeinsam zu einer Wahl gegangen, Europawahlen. In diesem Podcast reden wir über eine ihrer jüngeren Veröffentlichungen. Der Titel der Publikation, über die wir heute sprechen, lautet »Die Europawahl 2019. Ringen um die Zukunft Europas«, 2019 beim Springer VS gemeinsam mit Manuel Müller und Julia Schmelter herausgegeben. Etwa 450 Seiten hat das Ganze und ist voll mit lesenswerten Beiträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Parteien, den Spitzenkandidierenden und vielem mehr. Umso schwieriger ist es nun, sich eins der Themen für diese Folge herauszupicken. Deswegen spiele ich den Ball doch gleich mal zu Beginn an Sie ab, Herr Keding.
Yeah.
Was war das Besondere an der Europawahl 2019?
Wahrscheinlich das, was uns allen in Erinnerung bleiben wird bei dieser Europawahl 2019, ist die gestiegene Wahlbeteiligung. Aber das ist dann aber auch sehr schnell schon eine deutsche Perspektive auf die Europawahl 2019. Denn wir müssen feststellen, dass in ein Viertel der Mitgliedstaaten die Wahlbeteiligung überhaupt nicht gestiegen ist. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber gestiegene Wahlbeteiligung europaweit, weil gerade in bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten bei der Europawahl sehr viel mehr von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht wurde, ist die Wahlbeteiligung europaweit klar deutlich gestiegen. Das ist sicherlich ein Merkmal dieser Europawahl 2019. Ein anderes Merkmal ist sicherlich, dass der Wahlausgang anders war, als man das vielleicht noch ein paar Monate vorher vermuten konnte. Es gab nicht diesen lähmende Wirkung im Europaparlament, weil die rechtspopulistischen, rechtsextremen, europakritischen, europafeindlichen Parteien am rechten, aber auch am linken Rand nicht so stark performt haben, wie man das noch vor einem halben Jahr vor der Europawahl vermuten konnte. Allerdings, und das ist der dritte Punkt wahrscheinlich, woran man sich erinnern wird, dass die traditionell stärksten beiden Fraktionen, die EVP und die S&D-Fraktion, zum ersten Mal gemeinsam die einfache Mehrheit verloren haben. Das wären wahrscheinlich so die drei größeren Punkte aus meiner Perspektive, die man als solches erstmal festhalten kann für die Europawahl 2019.
Mhm. Wer sein Kreuzchen wo gemacht hat und wie viele zur Wahl gegangen sind, darüber reden wir gleich noch. Ich würde vorher gerne nochmal auf die Unterschrift des Titels kommen. Ringen um die Zukunft Europas. Nach meiner Lesart Ihres Buches war die Europawahl von einem beständigen Kampf gekennzeichnet. Vor, während und auch nach der Wahl. Deklinieren wir die Kampfschauplätze einmal gemeinsam durch. Beginnen wir vor der Wahl. Schon lange vor 2019 konnten wir auch bei nationalen Wahlen sehen, dass größere Volksparteien an Zuspruch bei Wählerinnen und Wählern verlieren. Auch bei der Europawahl, die EVP, Sie haben es eben angesprochen, christdemokratisch-konservative, und die S&D, sozialdemokratisch-progressive, haben seit 1999 nach und nach Stimmanteile eingebüßt. Laut ihren Ergebnissen, weil sich politische oder auch ideologische Konfliktachsen immer mehr verschoben haben. Mhm. Von wo nach wo?
Genau, also letztendlich hatten wir schon 2014 bei der Europawahl eine Verschiebung, die wir feststellen konnten. Und das führte damals bereits schon zu neuen Machtkonstellationen im Europaparlament. Das heißt, so klassische Koalitionsmuster funktionierten 2014 schon nicht mehr. Stichwort Mitte rechts oder Mitte links. Es war die große Koalition, nicht nur in Berlin, sondern auch zum ersten Mal dann wirklich gelebt in Brüssel. Die EVP und die S&D, die letztendlich gezwungen waren, von 2014 bis 2019 bei fast allen eigentlich Entscheidungen im Europaparlament sich zu einigen, um die Mehrheiten zu gewährleisten. 2019 waren die Ergebnisse dahingehend, dass das, was zwischen 2014 und 2019, also diese große Koalition zwischen EVP und S&D, nach den Wahlergebnissen 2019 so nicht mehr funktionieren konnte, weil zum ersten Mal, Sie hatten darauf ja verwiesen, EVP und S&D keine einfache Mehrheit mehr auf sich vereinen konnten. Und das ist zurückzuführen auf diesen auf diesen Wahlkampf. Es ging ganz klar um die Zukunft Europas. Bei Wahlen geht es immer um die Zukunft. Aber hier ging es vor allen Dingen um Konfliktlinien, nicht nur um Migration oder um Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik. Das waren vor allen Dingen 2014 die wahlentscheidenden Themen. Sondern 2019 ging es vor allen Dingen auch, und das konnte auch wahnsinnig mobilisieren, das Thema um das Thema Klima. Das war sicherlich etwas, was wahnsinnig mobilisieren konnte, vor allen Dingen jüngere Leute in sehr vielen Mitgliedstaaten, aber auch nicht in allen Mitgliedstaaten. Und das andere oder die andere Konfliktachse war sicherlich auch dieses liberal-grüne und national-konservativ-rechts. Der Streitpunkt im Wahlkampf weniger in Deutschland vielleicht wahrzunehmen, weil hier war es, wenn Sie so wollen, vielleicht polarisierend zwischen allen Parteien gegen die AfD. Aber in Frankreich zum Beispiel war das sehr interessant zu beobachten, dass sich ein französischer Präsident mit einer Bewegung und dann kurzfristig vor der Europawahl dann auch eine Partei ganz klar positioniert hat gegen zum Beispiel auch andere Länder und Parteien in anderen Ländern, die ganz offen mit dem Rechtsstaatsprinzip brechen.
Das heißt, in anderen Ländern waren diese Pole der Konfliktachse, also auf der einen Seite liberal-grün, auf der anderen Seite national-konservativ-rechts, deutlich sichtbarer. Hätte sich daraus nicht ein Vorteil für die Volksparteien EVP, S&D ergeben können, um dazwischen moderierend zu wirken?
Das Besondere war halt, dass diese Polarisierung oder an dieser Polarisierung gerade die kleineren Parteien einen großen Anteil hatten. Das heißt vor allen Dingen die liberalen Parteien und die grünen Parteien auf der einen Seite, die auch ganz klar als die großen Gewinner der Europawahl festzustellen sind oder festzuhalten sind. Auf der anderen Seite dann die vor allen Dingen am rechten Rand, die rechtspopulistischen, extremen Parteien im Europaparlament, die sicherlich auch gestärkt auch aus der Europawahl herauskamen. Die Fraktion ist immerhin im Moment die viertstärkste Fraktion im Europaparlament, aber dennoch nicht so stark, wie man das einige Monate vor der Europawahl noch befürchtet hatte.
Es ist da vielleicht von Nachteil für EVP und S&D gewesen, dass die Große Koalition eingegangen sind, oder konnten sie sich im Wahlkampf irgendwie ausreichend voneinander abgrenzen?
Ja, das wird halt immer noch diskutiert, und ich glaube, die Antwort liegt letztendlich in jedem Land individuell versteckt. In Deutschland war es sicherlich so, dass man kaum wirklich große Unterschiede beim Europawahlkampf zwischen der CDU und der SPD als solche wahrnehmen konnte. Es waren beides sehr proeuropäische Wahlkämpfe. Die eine Partei organisiert ihre Kampagne mehr um den Stichwort Frieden und die andere mehr um das Stichwort Wohlstand. Das war aber in anderen Ländern ganz, ganz anders. In Frankreich zum Beispiel gab es diese großen Parteien diese Volksparteien als solche gar nicht. Dafür hatte ja Macron bereits im nationalen Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf gesorgt, sodass diese klassischen Les Républicains oder aber auch die französischen Sozialisten als solche kaum im Europawahlkampf in Erscheinung treten konnten.
Das heißt, Spannungen gab es in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Maße, aber insgesamt gab es sie auch schon vor der Wahl. Blicken wir auf die Wahl selbst, Ende Mai 2019. Die Wahlbeteiligung ist von 42,6% im Jahr 2014 auf 50,7% im letzten Jahr gestiegen. EVP und S&D haben wie erwartet eingebüßt und zum ersten Mal, Sie haben es gesagt, keine absolute Mehrheit im Europäischen Parlament. Haben neue und oder extremere Parteien Wählerinnen und Wähler für den Gang an die Urne mobilisiert?
Ja, man kann sicherlich sagen, dass es, also es ist eine Besonderheit bei Europawahlen immer, dass es neue Parteien gibt. Parteien, die es teilweise gar nicht in nationalen Parlamenten gibt. Das ist eine Besonderheit bei Europawahlen. Und viele dieser neuen Parteien versuchen halt über Europawahlen erst einmal Erfahrung zu sammeln, eine Plattform zu bilden und dann über die Europawahlen und die 5 Jahre in Brüssel gegebenenfalls einen erfolgreichen nationalen Wahlkampf zu organisieren, um dann in das nationale Parlament dann auch zu kommen und sich dort zu etablieren. Das ist also erstmal nichts Neues, aber etwas Besonderes an der Europawahl. Und sicherlich haben neue Parteien wie zum Beispiel in Deutschland, kann man das sicherlich festmachen, an der Partei Volt, die ja auch europaweit kandidiert hat und Kandidaten hatte, aber auch in Deutschland besonders neu in Erscheinung trat und gerade auch in Großstädten und gerade auch in Universitätsstädten hier doch eine Anzahl von auch Neuwählern mobilisieren konnte, sodass sie ja jetzt auch im Europaparlament vertreten ist.
Im Ergebnis haben dann EVP und S&D ihre Mehrheit verloren, die absolute Mehrheit. Was folgt aus dem Mehrheitsverlust im Parlament?
Genau, das Spannende ist halt, wie ich das schon angedeutet hatte, dass sich halt die Machtoptionen völlig verändert haben im Vergleich zu der vorherigen Legislaturperiode von 2014 zu 2019. Das heißt, das, was 2014 bis 2019 funktioniert hat im Europaparlament hinsichtlich Mehrheitsfindung, funktioniert jetzt ab 2019 für die nächsten 5 Jahre nicht mehr. Und das heißt ganz konkret, dass EVP und S&D nicht mehr alleine Entscheidungen treffen können im Europaparlament, sondern immer aktiv nach Koalitionspartnern suchen müssen. Das heißt ganz konkret, dass die Liberalen, die drittstärkste Fraktion, deutlich an Macht gewonnen hat im Europaparlament im Vergleich zu der vorherigen Legislaturperiode, aber auch die Grünen an Bedeutung, die grüne Fraktion, die europäischen Grünen an Bedeutung gewonnen haben, weil es abzusehen ist, dass niemand, weder die EVP noch die S&D mit der viertstärksten Fraktion Koalition eingehen wird. Und das haben auch schon die ersten Monate gezeigt. Die viertstärkste Fraktion ist die Fraktion der Europa-Gegner.
Dass diese neuen Kräfteverhältnisse im Parlament zunächst einmal Sand ins Getriebe der Arbeit streuen, haben die Abgeordneten auch schnell gemerkt. Damit sind wir beim Ringen nach der Wahl. Der Ausgangspunkt für die Fortführung der politischen Kämpfe war soweit kein ungewöhnlicher. Es wurde eine Kommissionspräsidentin oder ein Kommissionspräsident gesucht. Herr Keting, die Suche war etwas problematischer als üblich, oder?
Ja, das könnte man annehmen. So war zumindest die Wahrnehmung in den Medien und vor allen Dingen auch in den deutschen Medien. Schaut man sich aber an, wie lange dieser ganze Prozess gedauert hat von der Europawahl und der Ergebnisse, Tag der Ergebnisse und der Wahl der Kommissionspräsidentin von der Leyen, kann man feststellen, dass es unheimlich schnell ging im Vergleich zu den letzten Wahlen von Kommissionspräsidenten. Das ist erstmal festzuhalten. Dieses Verfahren ging eigentlich relativ schnell vonstatten. Aber was das Besondere war, und das hat wiederum sehr, sehr viel Aufmerksamkeit berechtigterweise in, aber auch vor allen Dingen in den deutschen Medien, deutschsprachigen Medien generiert, war die Tatsache, dass die großen Fraktionen kurz nach der Europawahl mit ihrem Versprechen brachen, die Spitzenkandidatin zu wählen, der Fraktion, die am stärksten aus der Europawahl gegangen ist. Das heißt, ganz konkret, nach der Europawahl hat sich das Europaparlament nicht wie 2014 geschlossen hinter den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion, der EVP, gestellt. 2014 war das Juncker und deswegen wurde 2014 durch den Erfolg des Europaparlaments gegenüber dem Europäischen Rat auch Juncker Kommissionspräsident, weil das Parlament geschlossen hinter diesem Gewinner der Europawahl stand. Das war 2019 ganz anders. 2019 gab es zwar die Spitzenkandidaten, 2019 machten die Spitzenkandidaten Wahlkampf für ihre jeweiligen europäischen Parteienfamilien, aber nach der Europawahl war es nicht so, dass Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei ja war, automatisch vom Parlament gekürt wurde als ihr Kandidat für die Kommissionspräsidentschaft. Und das hat letztendlich der Europäische Rat genutzt. Der hatte nämlich auch gelernt aus 2014, hat sich sehr, sehr schnell getroffen, die Macrons und die Merkels. Und dann wurde sehr viel nationale Politik gespielt. Und dadurch, dass das Europaparlament sich de facto eigentlich selbst zerlegt hat und sich selbst nicht ernst genommen hat, dadurch, dass sie halt Abstand nahmen sehr, sehr schnell vom Spitzenkandidatenprozess, ist es dann halt dem Europäischen Rat dann gelungen, und vor allen Dingen hier einzelnen Regierungschefs und Staatschefs, ihre Kandidaten durchzudrücken. Und das führte letztendlich dazu, auch weil im Europaparlament sehr, sehr viele neue Europaabgeordnete saßen und auch viele Fraktionschefs, sehr viele neue, unerfahrene Fraktionschefs im Europaparlament waren, dass dann ein Nicht-Spitzenkandidat, eine Nicht-Spitzenkandidatin letztendlich vorgeschlagen wurde, dann vom Europäischen Rat, Frau Ursula von der Leyen, interessanterweise vom französischen Staatspräsidenten vorgeschlagen. Und ihr ist es dann auch gelungen, innerhalb kürzester Zeit im Europaparlament, obwohl sie keine Spitzenkandidatin war im Europawahlkampf, gewählt zu werden. Mit knapper Mehrheit, aber auch in der Vergangenheit wurden einige Europakommissionspräsidenten mit dieser knappen Mehrheit gewählt. Also auch da eigentlich nichts Neues.
Der Spitzenkandidat Weber, Sie haben es erwähnt, wurde nicht zum Kommissionspräsidenten gewählt. Wurde sich da intern nicht an Absprache gehalten oder woher kam der Sand im Getriebe?
Genau, also das war letztendlich im Vorfeld der Europawahl hatten sich eigentlich alle Fraktionschefs darauf geeinigt, auf diesen Spitzenkandidatenprozess. Das hieß im Umkehrschluss, dass eigentlich das Europaparlament geschlossen auch 2019 sich hinter Weber hätte stellen müssen, aufgrund dieser Absprachen, die auch verschriftlicht wurden. Aber daran hielt sich nach dem Europawahlkampf 2019 und den Ergebnissen des Europawahlkampfes 2019 niemand mehr, weil wir auch sehr schnell neue Fraktionschefs hatten, der Liberalen, aber auch der Sozialdemokraten. Und die waren A, noch unerfahren, B, fühlten die sich nicht gebunden an diese Absprache, die vor der Europawahl getroffen wurde, und C, hatten sie ihren Platz im Europaparlament den nationalen Listen zu verdanken, die aufgestellt wurden von den jeweiligen nationalen Staats- und Regierungschefs. Das heißt, wir haben aktuell mit der neuen spanischen Vorsitzenden der Europäischen Sozialisten jemand, die unerfahren war, aber die auch ganz klar von Sanchez aus Madrid instruiert wurde und entsprechend gehandelt hat. Das Gleiche gilt für den neuen Fraktionschef der Liberalen, der ganz klar Instruktionen von Macron aus Paris erhalten hat. Und das haben sie zugelassen, weil sie, wie gesagt, ihre Plätze im Europaparlament diesen Persönlichkeiten auch zu verdanken hatten und gleichzeitig sie sich nicht gebunden fühlten an die vor der Europawahl gefundenen Absprachen. Es war letztendlich also ein Zusammenkommen von verschiedensten Faktoren. Hochspannend, und das ist genau das, was wir analysieren bei uns in Duisburg am Institut für Politikwissenschaft am Europa-Lehrstuhl.
Wer dazu mehr erfahren will, den empfehlen wir umso dringender einen Blick ins Buch Die Europawahl 2019. Wenn man sich nicht an Absprachen hält, dann eskalieren Prozesse und auch die Wahl von Kommissionsmitgliedern ist dann kurze Zeit später eskaliert. Die Erneuerung der EU-Institutionen drohte also bis Jahresende, 7 Monate nach der Wahl, wohlgemerkt nicht erfolgreich abgeschlossen zu sein. Ende November wurde dann doch eine Mehrheit für eine Kommission gefunden. Dennoch erinnert die Langwierigkeit an die Regierungsbildungsprozesse nach der Bundestagswahl 2019. Zumindest vielleicht, wenn man mit der nicht politikwissenschaftlichen Brille draufschaut. Inwiefern sind diese beiden Wahlen denn in diesem Punkt wirklich vergleichbar?
Ja, das ist immer so eine Frage. Man versucht natürlich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Europa oft auch zu erklären, indem man Vergleiche aus der Bundespolitik zieht. Hier ist, glaube ich, aber der Vergleich vielleicht nur bedingt wirklich sinnvoll da. Bei der Bundestagswahl, es war schon natürlich besonders, dass die Koalitionsbildung erstaunlich lange dauerte. Aber das ist ein Phänomen, was wir europaweit feststellen. Und das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Wir haben europaweit deutlich längere Koalitionsverhandlungen in fast allen Mitgliedstaaten. Österreich war vielleicht dort vor kurzem mal eine Ausnahme. Aber selbst in Belgien haben wir schon über 200 Tage keine Regierung. Und das ist letztendlich auch nichts Besonderes. Es funktioniert dennoch. Bei den Europawahlen hatte ich ja schon gesagt, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen wurde relativ zügig eigentlich gewählt. Allerdings waren diese Zeit, und das ist ja dann meistens über die Sommermonate, die Wahlen waren dann im Mai, dann im Juni, Juli, August, wurden dann die Verhandlungen geführt und im September gab es dann die ersten Testabstimmungen im Europaparlament. Letztendlich hätte das gar nicht schneller passieren können. Deswegen würde ich hier den Vergleich gar nicht so sehr bemühen. Aber es ist schon richtig, da haben Sie vollkommen recht, dass Regierungsbildungsprozesse aktuell europaweit sehr viel länger dauern, aufgrund der Polarisierung und aufgrund der oft sehr knappen Wahlergebnisse. Und da wiederum ist dann die Europawahl und das Ergebnis der Europawahl dann sehr, sehr ähnlich denen, was auf nationaler Ebene passiert. Die Mehrheiten sind knapp. Wir sprachen gerade davon, EVP und S&D haben keine einfache Mehrheit mehr und der Wahlkampf war extrem polarisiert. Also auch hier sehr ähnlich den nationalen Wahlkämpfen.
So viel zu den Kämpfen vor, während und nach der Wahl. Schon vor der Wahl Ende Mai wurde die Europawahl, die sonst in der öffentlichen Wahrnehmung hin und wieder eher so einen Nebenwahlcharakter hat, als Schicksalswahl bezeichnet. Großer Begriff. Jetzt knapp anderthalb Jahre nach der Europawahl. War es eine Schicksalswahl?
Ja, selbstverständlich war es eine Schicksalswahl. Letztendlich geht es bei Wahlen, ich sagte das vorher auch schon mal kurz, aber man muss sich vor Augen führen, bei Wahlen geht es immer um die Zukunft. Es geht immer um Weichenstellung für die Zukunft. Und bei dieser Europawahl gab es halt sehr viele Themen, neben den Themen, die es schon 2014 gab, wie zum Beispiel Staatsschulden, Finanzkrise und Migrationskrise, gab es 2019 natürlich noch die Klimakrise, die hinzukam und das Problem, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union mit einigen Mitgliedstaaten haben, dass sie das Rechtsstaatsprinzip nicht respektieren oder auch aushöhlen, aktiv untergraben. Und das waren sehr, sehr viele Konfliktlinien, da sprachen wir gerade eben schon mal drüber. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch hier wir von einer Schicksalswahl sprechen konnten 2019. Aber nochmal, bei Wahlen geht es immer um die Zukunft und um Weichenstellungen für die Zukunft, um Alternativen. Und dahingehend war die Europawahl sicherlich nichts Außergewöhnliches, weil es auch um die Zukunft ging. Aber dennoch, wie auch die Bundestagswahl 2019, sicherlich eine Schicksalswahl.
Das heißt, eigentlich sind relativ viele Wahlen als Schicksalswahlen zu bezeichnen, weil es, wie Sie sagen, immer um die Zukunft geht. In diesem Fall war es aber so, dass die Europawahl etwas mehr mediale Aufmerksamkeit zugesprochen wurde oder trügt der Schein?
Ja, genau. Also das ist sicherlich richtig. Die mediale Aufmerksamkeit war deutlich größer, weil, wie gesagt, die Befürchtung sehr, sehr groß war, dass gerade am rechten politischen Rand die europakritischen, europafeindlichen Parteien eine sehr große Fraktion bilden könnten, die das Europaparlament dann für 5 Jahre lähmen würden. Das hat so nicht stattgefunden, aber das führte schon dazu, dass über Parteien hinaus sehr viele Organisatoren, Organisationen, Vereine zu dieser Wahl aufgerufen haben. Es gab auch von der FAZ und von anderen Akteuren die Zielmarke ganz klar, wir müssen deutlich über 50% kommen. Und da wurde sehr, sehr viel mobilisiert, vor allen Dingen in Deutschland. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Das war in nicht allen, damals 27 Mitgliedstaaten, 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Fall. Großbritannien hat zwar mitgewählt, aber da fand natürlich so gut wie kaum Wahlkampf statt. Aber auch in anderen Ländern war die Bedeutung der Europawahl nicht so groß wie in Ländern, zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Spanien oder aber auch Österreich.
Umso erfreulicher, wenn die gestiegene mediale Aufmerksamkeit zu der Erhöhung der Wahlbeteiligung führt, wenn mehr Menschen an die Urne gehen, wie es im letzten Jahr war. Soweit eine kleine Rückschau auf die Europawahl und die Kampfschauplätze davor, währenddessen und danach. Wesentlich ausführlicher beleuchtet dies Ihr Buch. Vielleicht abschließend noch ein kleiner Ausblick auf das Sammelband. Was steckt drin?
Ja, gerne. Also der Sammelband ist letztendlich eine Neuauflage. Diesen Sammelband gab es schon 2014 nach der Europawahl. Jetzt 2019 haben wir wieder es geschafft, 35 Beiträge zusammenzubringen, in deutscher Sprache, aber auch in englischer Sprache, die wir für die Lehre nutzen werden. Und es ist ein Sammelband, der viele Facetten der Europawahl 2019 aufbereitet, wie zum Beispiel gucken wir uns einzelne Parteien und Parteienfamilien im Europawahlkampf an. Wir gucken und haben Beiträge zu der Rolle der Spitzenkandidatinnen. Wir haben Beiträge zu der Wahrnehmung der Europawahl in der Öffentlichkeit oder aber auch zum Wahlverhalten. Wer ist wählen gegangen, wer ist nicht wählen gegangen? Oder aber auch hinsichtlich der Zusammensetzung des neuen Europaparlaments und der neuen Koalitionsmöglichkeiten im Europaparlament für die nächsten 5 Jahre bis 2024.
Also unseren Hörerinnen und Hörern bietet das Buch in jedem Fall eine interessante Übersicht über die Europawahl im letzten Jahr und über die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament. Wenn die Studierenden nun sagen, ich möchte mehr über die Forschung von Herrn Keding erfahren, wie können sie das ganz praktisch in den kommenden Wochen tun?
Ja, wenn Sie sich für Europa interessieren und die Europäische Union im Besonderen, dann sind Sie erstmal sehr gut an der Universität Duisburg-Essen und am Institut für Politikwissenschaften aufgehoben. Da es nicht nur meinen Lehrstuhl gibt, wir haben erstmal zwei besondere Lehrkräfte, mit Herrn Klicker und auch Herrn Schwarz, die beide Europa bedienen und das sehr aktiv machen und auch im Bachelor sehr viele Seminare dazu anbieten, auf höchstem Niveau und auch dazu publizieren. Und am Lehrstuhl selber, am Europa-Lehrstuhl, haben wir natürlich eine Webseite, mehrere Webseiten, weil wir auch größere Projekte haben. Ein Projekt zum Beispiel NRW debattiert Europa. Da kommen einmal im Jahr sehr viele Universitäten aus ganz NRW nach Duisburg, um sich sozusagen zu duellieren. Da gibt es dann Debatten über die Zukunft Europas, verschiedene Teams, und die Duisburger haben auch schon mal gewonnen. Das findet also jedes Mal im Januar statt. Da sind Sie also herzlich eingeladen und da gibt es auch die Webseite www.nrw-debattiert-europa.eu oder aber auch den Europaparlament Vote Tracker, den wir aktiv betreuen bei uns am Lehrstuhl. Das finden Sie auch auf unserer Webseite, wo wir uns anschauen, wie die ganzen deutschen Abgeordneten, aber auch besonders die NRW-Abgeordneten im Europaparlament abstimmen bei den jeweiligen Abstimmungen. Und da findet man sehr interessante Abstimmungsverhalten, stellt man dort fest und die kann man dann auch analysieren in unseren Seminaren oder aber auch in Form von möglichen Bachelorarbeiten oder aber auch Masterarbeiten. Aber dazu dann vielleicht dann demnächst in unseren Vorlesungen, Seminaren oder aber auch gerne in der Sprechstunde.
Die genannten Links werden wir auch auf unserer Studienstadt-Website unter dieser Folge veröffentlichen. Zum Abschluss, Herr Keding, noch eine Frage mal abseits der Europawahl. Ich habe mir vorgenommen, jedem Gast die Heureka-Frage zu stellen. So nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder vielleicht Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben. Denn auch Professorinnen und Professoren haben genau wie Studierende das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Und daher, was hat Sie zuletzt erstaunt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Besondere an der Uni, an der Forschung, an der Wissenschaft. Ich müsste aber zurückkommen zur Europawahl, sorry, weil das ist letztendlich das Thema, was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten. Und da hatten wir diesen Eureka-Moment sicherlich und den haben wir auch verschriftlicht. Dann muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Was man verstehen muss, ist, bei Europawahlen werden durchgehend als Second-Order-Elections, als Nebenwahlen oder als Elitenwahlen wahrgenommen. Ja? Und daher sind sie in vielen Mitgliedstaaten von relativ niedriger Wahlbeteiligung geprägt im Vergleich zu Hauptwahlen. Also was man feststellen kann, ist, dass bei Bundestagswahlen deutlich mehr Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen als bei Europawahlen. Das war auch 2019 so. Und das ist interessanterweise auch gemeingültig für eigentlich alle EU-Mitgliedstaaten. Das Interessante ist, dass mit niedriger Wahlbeteiligung, dass das meist auch einhergeht mit stärkerer sozialer Verzerrung. Das heißt, die Wahlbeteiligung steigt mit der Kaufkraft oder mit Bildung. Wir stellen also fest, dass Leute, die besser gebildet sind oder die auch eine stärkere Kaufkraft haben, dass sie sehr viel häufiger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Jetzt könnte man ja annehmen, weil wir davon ausgehen, dass Europawahlen Nebenwahlen sind, also Elitenwahlen, dass diese soziale Verzerrung sehr viel stärker sein müsste. Ja, dass also sehr viel weniger, weil ja sehr viel weniger Leute generell zur Europawahl gehen, dass also hier die soziale Verzerrung dahingehend stärker ausgeprägt ist, dass halt so besser gebildete und die mit stärkerer Kaufkraft von ihrem Wahlrecht bei Europawahlen Gebrauch machen würden. Und das hatten wir untersucht für deutsche und europäische Großstädte und haben halt festgestellt, dass ja bei der Europawahl 2019 auch eine erhebliche soziale Verzerrung in der Wahlbeteiligung vorliegt. Aber, und jetzt kommt der Heureka-Moment, im Vergleich zu nationalen Hauptwahlen bleibt die Auswirkung der sozialen Verzerrung auf die Wahlbeteiligung bemerkenswerterweise gleich. Es gibt also keine Unterschiede bei der sozialen Verzerrung. Das heißt, sowohl Bundestagswahlen in Deutschland als auch die Europawahlen in Deutschland haben ähnliche Muster der sozialen Verzerrung. Die Europawahl ist also nicht sozial verzerrter, wenn Sie so wollen, ist also nicht elitärer. Und das widerspricht einer langen großen Debatte in der Europawahlforschung. Und das war ein Moment, bei dem Stefan Hausner und ich, wir arbeiten da zusammen dran am Lehrstuhl, sicherlich diesen Heureka-Moment hatten.
Auch beim Blick auf so alte Verfahren wie eine Wahl, ne, die eine lange Geschichte hat, kann man noch Heureka schreien als Wissenschaftler. Es müssen nicht immer technische Innovationen sein, sondern auch Erkenntnisse, die man vorher nicht hatte. Lieben Dank, dass Sie diesen Moment mit uns geteilt haben, Herr Keding.
Ja, ich danke auch.
Ich habe keine weiteren Fragen und bedanke mich herzlich für diesen spannenden Einblick in Ihre Forschungstätigkeit.
Ja, ich danke auch für das Interesse.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Keding haben, halten Sie sich nicht zurück, schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts.
Besten Dank. Tschüss.
Just Published. Der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.